SWR Kultur Gespräch
mit Christine Hartauer und mit der Autorin Siani Sophia Höder. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Siani, dein neues Buch hat einen sehr sprechenden Titel, nämlich Vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher, die Lüge von der Chancengleichheit. Du schreibst darin sehr persönlich über Armut und auch darüber, wie schwierig es ist, in Deutschland aufzusteigen, also eben über diese Lüge der Chancengleichheit. Du warst 14 Jahre alt, als du mit deiner Mutter zum ersten Mal zur Berliner Tafel gegangen bist. Hast du damals als Kind schon verstanden, dass du in armen und prekären Verhältnissen aufwächst?
Jein. Also ich wusste, dass wir weniger Geld haben als andere Familien, aber ich wusste nicht, dass es Klassenunterschiede gibt. Also ich wusste, okay, da ist nur Mama und kein Vater und dadurch haben wir weniger Geld und ich muss mehr mit anpacken. Aber ich wusste nicht, dass wir in einer spezifischen Klasse sind und dass es Menschen gibt in anderen Klassen. Das lag daran, dass ich in Berlin groß geworden bin und je nachdem, was für Gehälter Menschen haben, so beeinflusst es den Ort, wo sie wohnen können. Und dadurch waren alle um mich herum irgendwie so die Working Class und manche hatten ein bisschen mehr Geld, manche weniger, manche konnten sich einen Urlaub leisten, andere nicht. Aber wir waren uns recht ähnlich, dass ich gar nicht wusste. Ich wusste, es gibt reiche Menschen, ich wusste, es gibt Menschen, die so sind wie wir, aber ich wusste jetzt nicht, dass es so feine Unterschiede gibt. Das erlebte ich erst viele Jahre später.
Und mit den reichen Menschen oder mit denen, die nochmal viel mehr Geld haben, ja, die hast du wahrscheinlich gar nicht getroffen oder kennengelernt.
Nee, also ich dachte, ich wäre sehr klassenmobil und hätte ein sehr klassenmobiles Netzwerk um mich herum. Dadurch, dass ich mit Menschen befreundet bin und noch Zeit verbringe, die aus meiner Ursprungsklasse kommen und natürlich durch das Studium, durch die Arbeit noch ganz viele andere Leute kennengelernt habe. Aber wirklich so die 1%, denen bin ich erst durch die Recherche für dieses Buch begegnet.
Was hat es denn für dich konkret bedeutet, Armut für dich und deine Mutter? Also wie hat es euer Leben beeinflusst oder aussehen lassen?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall mehr Sorgen. Ich glaube, alle Familien haben Sorgen, aber unsere waren sehr existenziell und das ist halt extrem anstrengend und stressig. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, dass ich quasi, also die Person, die ja mehr darunter gelitten hatte, war ja meine Mutter. Ich war ja quasi nicht die Person, die verantwortlich war. Also ich habe ihre Sorgen nur die Spitze des Eisbergs mitbekommen. Und da muss ich sagen, dass meine Mutter schon, und ich glaube, das ist auch noch so ein Aspekt, der quasi diese Prekarität auszeichnet und den, glaube ich, viele andere Leute romantisieren, ist, dass sie sehr kreativ war. Also sie hat das geschafft irgendwie, wir sind dann auf Flohmärkte gegangen und haben nach Markenklamotten geguckt, bevor es cool war, bevor Secondhand quasi ein Instrument der Bourgeoisie war, um zu sagen, ich habe ein Unikat und ich kaufe nichts von der Stange. Und davor waren Flohmärkte schon was ein bisschen schambehaftetes. Entweder man shoppte Antiquitäten oder halt Klamotten, weil man arm war. Weil da gab es noch nicht so Billiganbieter wie Primark oder so. Und da war schon das Ziel, dass sie dann mit mir überall dahin gegangen ist und geguckt hat, dass wir irgendwie Markenklamotten kriegen, damit wir wie die Mittelschicht aussehen. Mhm. Also es war schon das Ziel, wir sollen wie die Mitte aussehen. Und dann hatte ich natürlich den Vorteil mit meinem Großvater auch, dass der quasi, er würde selber sagen, er war Fliesenleger, dass er auch viel bauen konnte. Das heißt, meine Mutter und meine Großeltern haben viele Dinge gebaut. Also dadurch würde ich schon sagen, dass ich das Gefühl hatte, ich habe schon alles bekommen, aber halt mit sehr, sehr viel Aufwand, mit sehr viel Zeit und Ressourcen sozusagen.
Das heißt, wenn du irgendwas gesehen hast in der Klasse bei einer Klassenkameradin, die hat das und das, dann seid ihr quasi auf die Pirsch gegangen.
Genau, da haben wir das gesucht.
Mhm. Ja.
Aber ich glaube, das ist immer dieses Kuriose, dass viele Leute auch diese romantisierte Vorstellung von Armut haben, dass sie denken, oh, arme Menschen sind kreativer und denken outside of the box und so. Und das will ich natürlich nicht hervorrufen. Aber was ich auf jeden Fall durch meine Mutter gelernt habe, weil Menschen, die arm sind, sind auch sehr heterogen. Meine Mutter hat sich sehr dadurch ausgezeichnet, dass sie extrem kreativ war und sehr hands-on. Also sie hat einfach gemacht. Und es war auch sehr besonders, dass sie einfach auch Dinge eingefordert hatte und gesagt hat, nö, ich möchte aber, dass mein Kind das kriegt oder nö. Und sie hat gesucht und recherchiert, was auch sehr besonders eigentlich für die Klasse war.
Du hast gerade schon deinen Opa erwähnt. Ja. Kannst du es? Und du lächelst, du strahlst. Kannst du skizzieren, aus welchen Verhältnissen quasi deine Familie kommt?
Ja, also genau. Also mütterlicherseits, meine Großeltern mütterlicherseits kommen aus der DDR. Und meine Großeltern sind mit Mitte 40 in die BRD gekommen und mussten nochmal komplett bei Null anfangen. Das war gar nicht mehr so leicht. Und dann haben sie sich hochgearbeitet. Meine Großmutter hat bei der BVG gearbeitet. Meine Mutter arbeitet immer noch bei der BVG als Busfahrerin.
Berliner genau. Verkehrsbetrieben.
Als Disclaimer dazu sagen. Genau, es fühlt sich so an, weil wir in Berlin sind. Genau. Genau, und mein Großvater hat halt im Handwerk gearbeitet. Und meine Mutter hat dann eine Friseurausbildung gemacht und dann Physiotherapie gemacht. Also ganz viele unterschiedliche Sachen. Aber sie ist heute, also sie ist am längsten Busfahrerin vom Beruf. Und mein Vater ist Afroamerikaner und ist Berufssoldat. Mhm. Und die haben sich quasi kennengelernt, als mein Vater in Berlin stationiert war. Das heißt, meine väterliche Seite, da sind alle, da gibt es schon einige, die studiert haben, aber viele sind auch so classic working class, dass sie irgendwie genau bei der Army arbeiten und so weiter.
Du hast gerade schon skizziert, dass deine Mutter bei der BVG arbeitet. Ich glaube, sie hat ja auch das Abitur nachgeholt.
Ja.
Hast du mal geschildert. Wie kam es dazu?
Ja, also meine Mutter hat schon sehr an Bildung geglaubt. Also ihr Ziel war schon, ich glaube, es ist ein ganz normales Ziel, glaube ich, dass Eltern wollen, dass ihre Kinder das besser haben. Und ich glaube, dass sie aus Verhältnissen stammt, wo es gar nicht diese Idee gab, sozial aufzusteigen oder sozial andere Dinge zu tun. So. Ich glaube, meine Großmutter hatte viel die Einstellung, dass meine Mutter enttäuscht werden würde, weil das eine ganz andere Welt ist, was ja auch stimmte. Aber meine Mutter war einfach stur. Sie hat sich gedacht, okay, wenn meine Familie und alle Menschen um mich herum sagen, kriegst du nicht hin, hat sie es einfach gemacht mit einem Kind. Ist sie zur Abendschule gegangen und hat ihr Abitur nachgeholt, genau.
Ganz böse gefragt, hat es ihr etwas gebracht? Hat es etwas verändert?
Ja, also.
Oder war das etwas, was sie auch für sich gemacht hat?
Ich glaube, psychologisch oder, ne, also hat es ökonomisch was gebracht, hat es psychologisch was gebracht? Ich würde sagen, psychologisch hat es auf jeden Fall was gebracht, weil sie auch gegen den Rat ihrer Eltern ihren eigenen Weg gegangen ist. Und das, glaube ich, war gar nicht so leicht. Ökonomisch würde ich sagen, nein. Das ist ja das, also da sind wir schon vermutlich bei dem Kern des Problems, wenn wir über Klasse reden. Was sind Klassen? Wie viele Klassen gibt es? Wie ordnet man sie ein? Betrachten wir nur die Ökonomie? Betrachten wir auch dieses soziale, kulturelle Kapital und so weiter? Und meine Mutter und ich, wir haben auch viel, also sie ist quasi ein großer Teil dieses Buches, weil sie natürlich, meine Geschichte ist ihre Geschichte letztlich. Und wir haben auch viel darüber gesprochen, in welchen Klassen wir jetzt gerade beide sind. Und haben dann auch festgestellt, okay, ich habe studiert, aber ich verdiene jetzt nicht mehr Geld als meine Mutter als Busfahrerin. Also, und das macht es, glaube ich, auch vielen Leuten sehr schwer, über Klassen zu sprechen. Dass es schon Menschen gibt, die beispielsweise auf dem Land sind und die diesen klassischen ArbeiterInnen Biografie quasi haben, also sprich, sie gehen zur Realschule oder Hauptschule, machen eine Ausbildung und arbeiten in dem Beruf. Wenn sie gewisse Handwerksberufe ausüben, verdienen sie oft mehr als wir beide, die jetzt Journalistinnen arbeiten. Ne? Aber gleichzeitig sind unsere Berufe, haben ein gewisses Prestige. Wir arbeiten kulturell, wir arbeiten mit Informationen und wir sind öffentlich sichtbar sozusagen. Es hat viel soziale Anerkennung, was wir tun. Aber ökonomisch gibt es viele Leute, die quasi mit einem Hauptschul- oder Realschulabschluss viel, viel besser dastehen als wir. Und ich glaube, diese Veränderung der Klassen, dass es gar nicht mehr so klar ist, die einzuordnen und es so viele Nuancen gibt, was mache ich beruflich, wie viel verdiene ich, wo wohne ich in der Stadt, wohne ich auf dem Land und so weiter, dass das dadurch sehr schwierig ist, Klassen einzuordnen. Deswegen würde ich schon sagen, ökonomisch hat sich, glaube ich, nicht so viel verändert für sie. Psychologisch schon. Und interessanterweise, wenn wir, meine Mutter und ich, zusammenkommen, müssen wir schon ein bisschen schmunzeln, weil wir feststellen, ah, okay, sozial aufgestiegen bin ich technisch gesehen gar nicht so sehr. So, also sie hat ja quasi eher eine Klassenreise gemacht und ich habe davon profitiert vermutlich.
Hast du auch davon profitiert, dass deine Mutter da eben so hinterher war, was das Thema Bildung zum Beispiel angeht? Weil du hast studiert, hast du gerade gesagt, du hast Abitur gemacht.
Ja.
Wie kam das denn bei deinen Großeltern an? Hatten die dann schon mehr Verständnis dafür, wenn sie bei deiner Mutter noch gesagt haben, Mensch, das ist doch Zeitverschwendung?
Ja.
Haben sie das dann bei dir eher nachvollziehen können, dass du diesen Bildungsweg gehst? Und hattest du die Motivation durch deine Mutter, ihn auch wirklich zu gehen?
Ja. Jein. Also meine Großeltern waren schon so, ich glaube, als ich meinen Master gemacht habe, haben sie mich angeguckt und gesagt, Kind, willst du nicht langsam Geld verdienen? Also sie fanden es schon absurd und haben es, glaube ich, auch nicht verstanden, warum ich so lange studiere. Ich glaube, dass auch ein Teil ihrer Working Class, ihres Working Class Pathos auch ist, selbstständig zu sein und unabhängig zu sein. Und dass es gar nicht so doll darauf ankommt, was du tust, sondern Hauptsache, du hast ein dezentes Leben sozusagen. Und es wird, glaube ich, weniger auf sowas wie Geisteswissenschaften, so schöne Studiengänge, die so sehr nach Maslows Bedürfnispyramide mehr so in die Selbstverwirklichung gehen.
Was hattest du studiert? Politikwissenschaft?
Genau.
Ja.
Sind so Sachen, die für sie, glaube ich, so abstrakt sind und so nicht systemrelevant. So wie beispielsweise meine Mutter als Busfahrerin. Das ist ein greifbarer, klarer Job. Sie befördert Menschen von A nach B. Und was mache ich denn den ganzen Tag? Ich schreibe jetzt Bücher, ich schreibe Artikel. Aber was mache ich denn so? Also da hat man schon gemerkt, dass es schon sehr viel so Erklärungs... Also ich musste sehr viel erklären. Bei meiner Mama war das so, sie wollte einfach, dass ich Optionen habe. Meine Mutter hat halt Sexismus und Klassismus erlebt. Das heißt, sie hatte aufgrund ihres Bildungsstands erst weniger verdient. Sie hätte aufgrund ihres Genders auch weniger verdient. Dann gab es kaum Teilzeitlösungen für Alleinerziehende und so weiter. Und sie hat gemerkt, okay, dieses System ist für Frauen strukturell ungerecht, plus mein Kind ist schwarz. Und ich glaube, dass sie deshalb wollte, dass ich einfach, ich glaube, ihre Idee war, okay, ich probiere, Bildung wird irgendwie immer wieder als die Zauberlösung genannt und ich packe jetzt so viel da rein und ich hoffe, dass das Kind halt einfach Optionen hat. So. Und ich glaube, das war ihre Motivation für mich.
Du hattest vorhin beschrieben, dass deine Mutter, dadurch, dass sie das Abitur nachgeholt hat und das erzählst du auch in deinem Buch, sie besitzt ein Haus, das gehört ihr, da hat ihr Vater sie dabei unterstützt finanziell, aber der Boden dieses Hauses gehört nicht ihr, weil es
gepachtet,
genau, für 99 Jahre gehört es dann ihr. Genau, und dann habt ihr aber mal so einen Rechner gemacht, den gibt es, glaube ich, vom Bundesarbeitsministerium, vereinfacht, auch im Internet und habt mal geguckt, wenn man da alle Zahlen eingibt, in welcher Klasse ihr dann eingeordnet werdet, laut dieses Rechners. Und mit deiner Mutter kam Wohlstand raus. Wie hat sie da darauf reagiert?
Also wir fanden es absurd. Also wir haben erstmal gelacht und ich glaube, sie war verwirrt, weil wir haben über unser Leben gesprochen und darüber nachgedacht, wie sich unser Alltag anfühlt. Und meine Mutter ist zum Beispiel Busfahrerin. Meine Mutter kriegt ganz viel ab. Also BusfahrerInnen werden ja auch bedroht, ausgeraubt und sie ist sehr vielen Leuten ausgesetzt sozusagen. Und ich sitze im Homeoffice bei einem Café Latte, den ich mir aufschäume und ich fange um 9 an zu arbeiten oder so. Und dachte, wow, unsere Lebensrealitäten sind so weit weg voneinander. Aber ich glaube, weil es einfach dieses, ich glaube, weil ihre Wohnsituation so speziell ist, weil Pachtsituationen sind sehr, sehr selten und die Rechner haben das nicht berücksichtigt. Also was bedeutet Pacht und wie funktioniert das? Und das ist kein Eigentum und das hat nicht, also der Wert, der Bodenwert, der ist ganz anders und so. Ich glaube, dass es einfach daran liegt. Ich glaube, die dachten nur, cool, das ist ein Haus in Berlin-Neukölln. Das ist viel Geld, in Berlin-Neukölln ein Haus zu haben. Und so wurde das berechnet. Aber ich glaube, wir fanden das so interessant, weil wir da gemerkt haben, da wird in Anführungszeichen nur die Ökonomie betrachtet. Also die Rechner, also es gibt immer in der Soziologie diese Diskussion in Bezug auf Klassen. Da wird viel über das Beispiel des arbeitslosen Millionärs gesprochen. Mhm. Wenn wir uns jetzt sein Einkommen angucken, dann ist es gering. Also er verdient kein Geld, er ist arbeitslos. Aber wenn wir uns sein Vermögen angucken, dann ist es sehr hoch. Und die Rechner probieren jetzt diese Mischung zu machen, dass sie sagen, okay, wir gucken uns Vermögen an und wir gucken uns Einkommen an. Und das gerade das, was ich vorhin beschrieben habe, so dieser Unterschied zwischen zwei Menschen können in der Mittelklasse sein und der eine wohnt auf dem Dorf und verdient sehr viel mehr Geld als jetzt jemand, der Kulturjournalist oder Journalistin ist.
In der Großstadt.
In der Großstadt, genau. Ja. Dass diese Dimensionen gar nicht mit berücksichtigt werden. Weil bei Klassen, also Klasse ist ja im Prinzip, es ist ein Kampfbegriff, gerade in Deutschland, das ist sehr Kampf. Es ist aufgrund der Historie sehr politisch konnotiert. Karl Marx und Friedrich Engels, die DDR und so weiter, das hat eine sehr, also viele Leute assoziieren mit dem Begriff Klasse, den Klassenkampf sozusagen. Klasse ist eine soziologische Einheit, um Menschen in Schichten oder in Gruppen einzuteilen. Klasse ist aber auch ein Erlebnis. Und diese feinen Nuancen, diese Erlebnisse, die sind sehr, sehr schwer zu greifen. Und die machen es denn so schwer, die kann man auch nicht in diesen Rechnern greifen. Und ich glaube, diese Nuancen sind sehr wichtig, weil auch dieses Zugehörigkeitsgefühl zu, bin ich die Working Class oder nicht? Wenn wir nach Karl Marx und Friedrich Engels gehen, dann würden sie sagen, naja, alle, die arbeiten müssen, weil sie kein Vermögen haben, sind ArbeiterInnen. Und alle, die Vermögen haben und für sich arbeiten lassen, sind die Bourgeoisie, ganz simpel sozusagen. Aber ich würde schon argumentieren, dass vermutlich ein Mann, der am Supermarkt an der Kasse arbeitet, nicht das Gefühl hat, er sein Leben ist ähnlich wie der Arzt oder die Ärztin im Krankenhaus sozusagen.
Oder der Manager im Hochhaus ganz
oder
oben.
Oder der Manager im Hochhaus. Also dieses Bild des Arbeiters, also ich gender das nicht, ist so heterogen und hat sich so verändert und gleichzeitig auch nicht, weil, oder vielleicht war das auch ein Teil, warum ich unbedingt aus meiner Biografie mit meinen DDR-Großeltern auf der einen Seite, mit meiner schwarzen Familie auf der anderen Seite das zusammenbringen wollte, weil diese Mehrschichtigkeit dieser Arbeitsidentitäten wurde so lange nicht mit berücksichtigt. Also, dass Frauen schon immer gearbeitet haben, dass quasi auch dieses Konzept des Gastarbeiters, der ist nur zu Gast, der gehört nicht zu den richtigen Arbeitern dazu und so, dass diese Nuancen so verloren gehen und das dazu führt, dass wir gar nicht merken, wie viel wir gemeinsam haben, weil wir uns so sehr aufhängen an dem, was wir nicht gemeinsam haben, sozusagen. Und gleichzeitig habe ich jetzt ich habe sehr lange zum Thema Klasse recherchiert und kann immer noch keine simple Antwort geben, was für Klassen. Also ich habe Klasseneinordnung im Buch durchgeführt.
Ja,
also
Fünf Unterteilungen habe ich gemacht.
Aber selbst das ist im Prinzip so eine Orientierung, weil es hilft. Also es hilft Leuten zu sehen, oh okay, wenn ich unter 1300 Euro netto im Monat verdiene, gehöre ich zur prekären Schicht. Wenn ich 1300 bis 2000 verdiene, bin ich in der unteren Mittelschicht. Wenn ich 2000 bis und so weiter. Also feste Zahlen zu hören hilft, um sich einzuordnen. Aber es ist so viel mehr. Es ist viel, viel komplexer.
Ja, was man ja nicht sieht, ist eben die Frage, erbst du Eigentum?
Ja.
Hast du schon Eigentum? Erbst du irgendwas anderes Wertvolles? Aktien oder ich weiß nicht, irgendwie Vermögen auf Sparbüchern oder in Schubladen? Also genau, das, weil dieses Erben macht ja auch noch wahnsinnig viel aus bei der Frage, schaffe ich einen Klassenaufstieg oder in welcher Klasse befinde ich mich eigentlich? Und dieses Erben ist ja irgendwie sowas total Unsichtbares. Also ich habe das Gefühl, auch so im Bekanntenkreis, man erfährt es dann erst quasi wirklich, wenn dann der Mensch, der etwas vererbt, gestorben ist, dann plötzlich so, ich habe jetzt irgendwie diese Summe geerbt und vorher war das so gar kein Thema und plötzlich merke ich dann auch so Unterschiede zu anderen.
Ja.
Und das finde ich so krass, weil es sowas Unsichtbares irgendwie ist, über was nicht gesprochen wird, aber was wahnsinnig viel ausmacht.
Ja. Ja, da ist die Arbeit von Julia Friedrichs Wir erben total toll. Also das ist ein Buch, wo es um diese Situation geht, dass Millennials die erste Generation sind, wo Erben einen Unterschied macht. Also wir können beide in einer Redaktion arbeiten und da gibt es eine Person, die erbt was und die kann dann tatsächlich eine Wohnung kaufen und so.
Ja.
Und sie haben diese Personen haben genau denselben Alltag, selbe Abschlüsse, selbe ähnliche Biografien, nur Erben macht den Unterschied. Und ich glaube, Erben ist so ein ganz, ganz delikates Thema, weil es natürlich immer mit dem Tod von einer Person verknüpft ist. Es ist ein sehr, und wir sprechen nicht gerne über Tod, wir sprechen auch nicht gerne über Geld grundsätzlich. Also wie oft wissen wir, wie viele Leute verdienen, was auch so total lustig ist, auch ein Klassenunterschied ist, den ich lernen musste, weil quasi aus der Klasse, aus der ich komme, war es ganz normal zu sagen irgendwie, wie viel verdienst du denn? Oder wie teuer war das, was du gekauft hast? Das war ganz normal, direkt zu fragen, wie viel. Und ich habe dann gelernt, so unter Studierenden ist es irgendwie ein bisschen untypischer zu sagen, hey, wie viel kostet das? Das ist ein bisschen
unanständig.
Unanständig, genau, frech.
Ja,
sozusagen.
Genau. Das ist
so
sehr
nicht,
intim.
Ja, genau. So oder übergriffig.
Übergriffig auch, ja. Es würde was ganz Privates fragen. Wie viel hat dich dieser Mantel gekostet? Aha, okay.
Ja.
So. Und dann weißt du nie, heißt es, okay, mein Gott, war der billig oder mein Gott, war der teuer?
Genau. Und das ist so, ne, also das ist jetzt eine kleine Detour, Entschuldigung dafür, aber bei Erben ist es so schwierig, weil Erben wird auch immer als so Neiddebatte quasi so geframed, so die Leute, die nicht erben, sind so neidisch. Aber wir reden gar nicht auf der Metaebene darüber, welche Familien konnten weshalb so viel Vermögen anhäufen. Und wie haben sie strukturell von systematischen Situationen profitiert sozusagen. Und andererseits ist dann auch die Frage, wenn Erben quasi über so diese German Dream Sachen entscheiden, wie ein Familienhaus und so weiter, so, ne? Wie viel Motivation gibt es für alle anderen, überhaupt zu arbeiten, wenn sie merken, das macht ja gar keinen großen Unterschied? Also, und das ist, glaube ich, dieses, was auch so ein bisschen bei diesen Erbenfragen mitschwingt. Einerseits ist es, es geht ums, dass jemand gestorben ist und das ist schrecklich. Es geht um auch ein bisschen Scham, weil Erben sich, glaube ich, in so einer sehr in der deutschen Gesellschaft als was Unfleißiges anfühlt und irgendwie so ein bisschen unfair. Es ist schon kulturell anders als im Vergleich zu den USA, wo man viel, viel mehr mit Geld protzt und angibt sozusagen. Und in Deutschland ist es schon so, man spricht nicht über das Geld oder man gibt auch nicht an und man hält sich so zurück. Und man ist ja so stolz auf Arbeit und Fleiß und so weiter. Und Erben ist halt einfach nur ein Geburtsvorteil sozusagen. Und gleichzeitig wird es auch immer so emotionalisiert mit diesem, oh, ihr seid so unglücklich, weil ihr nicht zu den Auserwählten gehört sozusagen.
Was würdest du denn sagen, Siani, welcher Klasse gehörst du? Jetzt mal, genau.
Sehr cool.
Butter bei die Fische.
Ich bin auch neugierig, was du sagst, zu welcher Klasse du gehörst. Ich würde sagen, ich gehöre zur Mittelschicht. Ich würde sagen, ich gehöre zu der akademischen Mittelschicht. So würde ich mich beschreiben.
Das würde ich bei mir auch sagen.
Ja.
Und ich fand es total interessant, weil du dich auf den Soziologen Andreas Reckwitz beziehst, der diese Mittelschicht in zwei
spaltet.
Genau.
Ja.
Die klassische, du hattest sie auch schon erwähnt, die klassische quasi, die vielleicht noch auf dem Land lebt und einen, ich weiß nicht, zum Beispiel einen Handwerksberuf nachgeht, aber halt ihr Häuschen noch hat und so. Und dann noch die aktuelle Mittelschicht, die in den Großstädten lebt und irgendwie Berufe macht, die in den Kreativbereich sind oder in den Medienbereich sind. Das heißt, da gehst du mit dieser Zweiteilung.
Ja. Ja. Und ich glaube, dass diese beiden Klassen, die ja eigentlich eine sind, nur ganz unterschiedliche Lebensrealitäten haben. Ich glaube, die haben so Beef. Die streiten sich so miteinander und die diskutieren sehr viel miteinander.
Wegen was? Also Klassenwut nennst du das? Oder Klassenwut?
Ich glaube, es ist so eher so eine Kulturdebatte, so, oh, ihr Stadtleute, oh, ihr mit euren Lastenfahrrädern und euren veganen Burgern, jetzt überspitzt gesagt. Also ich glaube, es geht sehr viel um Kultur und um Werte und Identität. Und interessanterweise sind sie sich sehr ähnlich. Also sie sind sich ähnlich in dem Sinne, dass sie nicht arm sind und auch nicht überwohlständig reich sozusagen. Aber sie haben auf jeden Fall so Probleme miteinander zu kommunizieren. Das würde ich sagen.
Und aber eigentlich wäre es besser, wenn sie zusammenarbeiten würden?
Ja.
Weil wäre dann so das
Ziel? Ich glaube, was ist mein Ziel mit dem? Ich glaube, es wäre gut, wenn sie zusammenarbeiten, weil ich wieder zurück zu diesem sich Klassenidentität zugehörig fühlen. Der Mensch hat super viele Identitäten. Also Mensch ist nicht nur eine Frau oder schwarz oder Journalistin. Wir haben so viele Identitäten. Und ich glaube, dass dieses Klassenidentität ein Aspekt ist, den wir vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Fenster geworfen haben. Weil das war auch eine Zeit, wo es einfach den Wirtschaftsboom gab in Deutschland. Man hat das Gefühl, man kann wirklich, alle können sozial aufsteigen. Familien konnten sich ein Auto leisten, ein Haus, eine Waschmaschine. Also es war so eine Aufbruchsstimmung und es stimmte. In der Zeit hat sich diese Mittelschicht herauskristallisiert, diese klassische Mittelschicht. Dann kam nochmal die Bildungsinflation, was ein paradoxer Begriff ist, weil auf einmal gibt es mehr Leute, die studieren, aber trotzdem sind AkademikerInnen nur zu 30, also eine Minderheit in Deutschland, nur 30% der Bevölkerung hat studiert. Gleichzeitig diese 30% sind diese Bildungsinflation, das ist mehr als davor sozusagen. Und was mir so ein bisschen fehlt ist, ich glaube auch, wenn wir zurück zum Erben kommen und wenn wir über Erbschaftssteuer sprechen, dann denken viele Leute, oh Gott, das ist Omas Häuschen. So. Aber wenn wir über Erbschaft sprechen und diese über Überwohlständige, also wirklich diese 1%, über Menschen, die mehrere Multimillionen haben und Milliarden, die ja paradoxerweise prozentual, also weniger Steuern zahlen als alle anderen sozusagen. Da haben viele Leute diesen Gedanken, aber ich könnte, also sie haben mehrere Gedanken. Nummer eins, was ist, wenn ich doch heimlich reich werde und dann zu diesen MillionärInnen gehöre und denke, oh nein, jetzt muss ich mein Geld teilen. Du wirst nicht reich, du bist reich, das ist so meine Message. Und andererseits gibt es diesen Gedanken, dass sie auch Angst haben, dass ihre kleine Welt quasi angegriffen wird, dieses Oma-Häuschen-Situation sozusagen. Und das stimmt nicht. Also, und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man über seine eigene Klassenidentität und auch die Unterschiede und ja, Leute auf dem Land haben ganz andere Lebensrealität, aber wir sind uns eigentlich tatsächlich mit den Sorgen ähnlich, werden wir eine Rente kriegen, mal gucken und so weiter. Ne, also all diese Sachen ähneln sie sich ja schon. Sie haben nur unterschiedliche, ja, ich würde sagen, so Klassencodes und Sprache quasi sozusagen. Und ich würde mir wünschen, dass wir so eine neue Klassenzugehörigkeit empfinden, um uns auch, glaube ich, in diesem größeren politischen Spektrum zu verstehen. Zu sagen, okay, der Facharzt kann vielleicht mehr Geld verdienen, aber wenn der einen Burnout hat und nicht mehr arbeiten kann, dann ist er ganz, ganz schnell wieder prekär, zumindest wenn er nicht vermögend ist sozusagen. Also er hat kein Safety Net, er kann nicht auf irgendwas zurückfallen, er ist abhängig von seiner Lohnarbeit. So. Und ich glaube, diese Anxiety, diese Angst von diesem, ich muss immer weitermachen und dieses Gefühl vom Ausgebranntsein und das Gefühl haben, oh, wann komme ich an, wann kann ich endlich die Beine hochlegen. Ich glaube, das eint viele Leute, die klassische Mittelschicht und auch quasi die neue Mittelschicht sozusagen. Und das hoffe ich mir, dass so die Message reinkommt, so nicht mehr der Tellerwäscher zum Millionären, sondern der Tellerwäscher, der bleibt Tellerwäscher. Und wenn wir über sozialen Aufstieg gesprochen haben, dann war der Tellerwäscher wurde maximal Koch. Also das ist quasi so, deshalb nie von unten bis nach ganz oben sozusagen. Und gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass wir so mehr so Klassen, Empathie und Zugehörigkeit fühlen, weil wir große Probleme haben, die auf uns zukommen. Also was ich meine mit ist Klimawandel, das Erstarken von rechten Parteien, die eine simplifizierte Lösung für gerade diese ganzen Vermögensaspekte bieten, Jobs, Insecurities und so weiter und so fort. Und dafür brauchen wir viel Geld. Und das Geld ist schon da. Also das ist ja dieses Paradoxe, was wir haben, dass wir alle dieses Gefühl von Mangel haben, obwohl das Geld ja da ist, nur auf den Konten von einer kleinen Gruppe von Menschen sozusagen. Und ich hoffe mir, dass dieses so, dass Menschen sich mehr klassenzugehörig fühlen und auch die Klassen quasi auch in diesen Klasseninteressen auch politisch auch agieren.
Du hast ja das Wort des Klassenunbewusstseins. Und es ist ja so, dass wenn man Leute befragt, ich meine, wir beide haben das ja auch gerade selber gesagt, in welcher Klasse würdest du dich einordnen? Wir sagen ja viele, ich gehöre zur Mitte. So.
Ja.
Und die Mitte ist ja auch statistisch gesehen die breiteste Menge oder die größte Menge an Menschen gehören da rein. Und dann, was ich auch interessant fand, ist eine Studie, die du zitierst, eine US-Studie, für die Millionäre befragt worden sind. Und die wurden gefragt, ob sie zur Mittelklasse oder zur oberen Mittelschicht gehören. Und dann kam aber raus, dass von diesen reichsten 10% der Menschen nicht glauben, dass sie zu diesen reichsten 10% gehören, sondern dass sie nämlich auch noch zur Mitte gehören.
Ja.
Und dann habe ich mich gefragt, wem schadet das jetzt mehr? Also schadet es dem reichen Menschen, dem Millionär wirklich, also macht es für ihn irgendeinen Unterschied, ob er denkt, ob er zur Mitte oder zu den obersten 10% gehört? Das ist bei ihm eigentlich wurscht. Ist es nicht eher wichtig zu verstehen, für die Mittelklasse und die prekäre Klasse, zu welcher Klasse sie eigentlich gehören?
Ja. Absolut. Du hast es schon auf den Punkt gebracht. Auf jeden Fall. Es ist halt interessant, weil Friedrich Merz hat ja auch gesagt, er ist in der Mittelschicht mit seinem Privatjet und
genau,
so.
Genau, dem muss ich auch gerade denken. An das Flugzeug. Ja.
Unsere deutsche Version quasi. Es ist, ich glaube, der Grund, die Frage ist, warum denken MillionärInnen und MilliardärInnen, dass sie gar nicht so reich sind? Und ich glaube, das hat natürlich, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, was ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen? Und wir bewegen uns in einem kapitalistischen System, das nach Wettbewerb strebt und wo quasi Aufstieg, also unendlicher Aufstieg die Bedingung ist, dass das funktioniert und dass das der Kreislauf weiterläuft sozusagen. Das heißt, es ist immer schon dieses so, was wir alle auch haben, dieses, ich muss mehr machen, ich muss aufsteigen, ich muss besser werden.
Vom Tellerwäscher zum Millionär.
Zum Millionär, zum Milliardär, zum Billionär.
Ja, genau.
So, ne, zum, ins All, keine Ahnung. Und ich glaube, das spüren sie, weil sie sehen, ah, da gibt es aber noch jemand, der ist noch reicher als ich. Also so krass gut habe ich es nicht. Und dann haben wir auch diese Parallelklassengesellschaften, dass reiche Menschen untereinander sind. Und das, was ich am Anfang beschrieben habe mit diesem, ich habe mit Leuten zusammen gewohnt, weil wir uns dieselbe Miete in demselben Bezirk leisten konnten und die waren alle größtenteils in meiner Klasse. So. Und erst als ich angefangen habe zu studieren, habe ich ganz andere Leute getroffen und so weiter. Das heißt, ich glaube, sie sind einfach keinen anderen Klassenbiografien ausgesetzt. Sie denken dann, oh ja, 5 Autos haben ist normal, jetzt überspitzt gesagt und so ein bisschen plakativer. Und natürlich wissen sie abstrakt, ja, es gibt Menschen, die haben weniger Geld. Man muss auch zusätzlich sagen, dass das Gehirn verändert sich, je reicher eine Person wird. Dazu habe ich letztens einen TikTok gesehen.
Super Quelle.
Finde ich super, ne? Zitiere Studien und TikTok. Und das waren 2 Podcasts drin und die haben gesagt, die haben ein POV von Taylor Swift gemacht. Also ein Point of View, wie fühlt es sich für Taylor Swift an? Sie ist eine Milliardärin, eine Country-Sängerin aus den USA. Und wie fühlt es sich für einen Menschen wie Taylor Swift, die Milliardärin ist, an, ein Auto zu kaufen? Im Wert von 500.000 Euro. Und die haben es runtergerechnet für Leute, die so 2.000 Euro netto verdienen und haben festgestellt, wie eine Packung Kaugummi kaufen.
Krass.
Und ich fand das auch so interessant, weil ich dachte, das hilft uns zu verstehen, wie quasi Menschen, die ganz, ganz viel Geld haben, auf diese Gesellschaft blicken und sagen, naja, ein Auto ist jetzt nicht, ist halt
keine große Anschaffung.
Exakt.
Genau.
Und das ist, und je länger ich so lebe und wenn ich auch noch mein Umfeld habe, die alle so leben sozusagen, dann denke ich, eigentlich bin ich ja die Norm und Norm bedeutet Mitte und Mitte ist irgendwie so zwischen verantwortlich sein und nicht so verantwortlich sein. Mitte ist irgendwie gut und schlicht irgendwie so. Und gleichzeitig gibt es ja auch in Deutschland noch dieses so, man darf auch nicht angeben. Ich muss so ein bisschen an meinen Großvater denken, der immer so ein respektvolles, aber auch so ein aufschauendes Gefühl gegenüber Menschen hatte, die reich waren. Für ihn waren das Menschen, die haben es geschafft. also ich weiß nicht, ob er selber dahin wollte, so explizit, aber er war so, hey, die sind irgendwie besonders und die haben irgendwie bestimmte Tricks und von denen will ich lernen. Das war so seine Einstellung. Aber wenn wir uns anschauen, statistisch ist es so, dass früher hatte der Chef in einem Betrieb das 20-fache mehr verdient als ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin. Und heutzutage ist es das 300-fache. Das heißt, wir sind ja auch verhältnismäßig, unterscheiden wir uns ja auch viel, viel mehr. Und ich habe auch dieses so, reiche Menschen fühlen sie sich verantwortlich für die Gesamtgesellschaft sozusagen. Das, was mein Opa schon quasi auch dachte, reiche Menschen sind ja auch, in Deutschland ist ja Reichtum auch oft mit großen Betrieben und Familienunternehmen behaftet. Das heißt, es ist auch oft an Jobs und an Stellen und Stellen erschaffen sozusagen gebunden. Und diese Verantwortlichkeit, ich glaube, das ist auch nochmal so ganz interessant, wenn man bedenkt, wenn Leute sagen, nee, ich bin gar nicht so reich. Es ist ja ganz kurios, weil natürlich bist du so reich, weil reich sein ist, hat viel Verantwortung, weil in dieser ökonomischen Welt, in der wir leben und dadurch, dass reich sein bedeutet, ich kann mir auch mehr Ressourcen kaufen, ich kann Studienstatistiken, Leute beauftragen und kann Interessen in meine Richtung quasi beeinflussen. Da muss man ja schon auf so einer demokratischen Ebene sagen, reich sein ist schlecht für die Demokratie auch, ne? Das heißt, ich glaube, das ist auch nochmal so eine, ja.
Ja, das sehen wir auch gerade nach dem Wahlausgang in den USA. Also ja. Mit einem Mann wie Donald Trump, dessen Herkunft auch sein Reichtum bestimmt, und ein Mann wie Elon Musk, der reichste Mann der Welt, ja, mit so viel Macht. Das ist einfach krass. Du hast ein ganz tolles Zitat von der Autorin Bell Hooks in deinem Buch.
Ja.
Sie sagt nämlich, Reichtum bedeutet schon immer Prestige und Macht, aber die Werte eines Landes werden nicht allein von Reichen bestimmt.
Ja.
Und ich glaube, das ist leider nicht mehr aktuell. Sie war in sehr vielen Dingen sehr aktuell, was sie über Liebe und Beziehungen und Partnerschaft schreibt. Aber ich glaube, in dem Punkt hat sie sich leider geirrt, weil du nämlich auch sagst, dass die Entscheidung des Bundestages, also wir müssen nicht nur in die USA gucken, dass auch hier die Entscheidung des Bundestages häufig übereinstimmen mit dem, was die oberen Einkommensschichten machen, denken oder machen. Ja,
ja,
genau.
Und das Paradoxe ist, ne, also quasi, ich will gar nicht dieses verschwörerische Bild eines korrupten Politikers oder Politikerin heraufbeschwören. Also es ist nicht so, dass jemand kommt und viel Geld hat und ein Kuvert in die Jackentasche steckt und sagt, jetzt stimmt's aber so. Das ist es nicht. Das ist nur dieses, einfach diese Information, es ist keine Balance da. Mhm. Es gibt mehr Ressourcen, um Menschen oder um Informationen und Argumentationen quasi in die eine Richtung quasi zu bestimmen. Und Arme haben einfach nicht so eine teure Lobby wie Reiche. So. Und deswegen ist es einfach so eine quasi so eine sehr subtile Art der Beeinflussung.
Aber trotzdem ist es ja so, dass solche Leute, um nochmal auf Trump und Musk zurückzukommen, die Leute erreichen, die nie im Leben so reich sein werden wie diese beiden Menschen und trotzdem denken, sie würden sich für sie einsetzen. Also es haben ja die Wahlergebnisse gezeigt. Sonst hätte ja Trump nicht die Wahl gewonnen. Ja. Weil er eben auch Menschen erreicht, auch Minderheiten erreicht, also auch Latinos und Schwarze, die denken, der Mann tut was für mich. Ja. Obwohl er gerade für Minderheiten auch Frauen erreicht, die irgendwie Trump wählen, obwohl er ja ein mehrfach verurteilter Straftäter ist. Ja. Und trotzdem wählen diese Menschen ihn.
Ja.
Warum? Ist Geld da einfach zu sexy?
Es gibt so viele Aspekte, kulturell, glaube ich. Zum einen ist es so, dass wir können aufgrund dessen, was gerade passiert, Klimawandel, Veränderungen, unser Wirtschaftssystem, wie es abläuft, das kann nicht so weiterlaufen. Also wir können nicht auf einer endlichen Erde unendlich viel wachsen. Das heißt, viele Jobs werden darunter leiden, viele, viele Branchen. Das heißt, in die Zukunft gucken und auch gerade so für jüngere Generationen, wo ja diese ganze, früher gab es ja den Gedanken, rassistisch sind nur alte Leute. Und die Europawahl hat ja auch gezeigt, so, also konservativ oder nach rechts geneigt, das sind auch viele junge Männer tatsächlich.
Erstwähler, ja.
Und Erstwähler. Und ich verstehe diese Angst vor der Zukunft. Ich empfinde sie auch, weil ich auch nicht vermögend bin oder weil ich auch merke, keine Ahnung, ob es eine Rente gibt. Ich arbeite jetzt hier die ganze Zeit weiter und ich mache weiter, aber niemand kann mir irgendwie Sicherheit geben. Und diese Menschen tun so, als würde es Sicherheit geben. Plus, sie zeigen, dass die Lösung ganz simpel ist. Du musst einfach eine Gruppe schuldig machen für die ganzen Probleme, die existieren. Und es ist ganz leicht. Du musst eigentlich gar nichts tun. So. Und die Veränderungen, die wir gesellschaftlich brauchen, da müssen wir zusammenarbeiten. Da muss einiges passieren. Da müssen wir zusammen Veränderungen herbeirufen. Und auch SozialdemokratInnen, bei denen ist auch immer dieses Problem, alle Dinge, die sie machen, kosten halt auch voll viel Geld. Und zum Beispiel zu sagen, gegen Gender zu sein, kostet kein Geld. So, du kannst also zu sagen, oh, gendern und das versaut alles und wir sind gegen Gendern und das einzuführen und ich führe das wieder ein, dass hier nicht gegendert wird, das kostet kein Geld. So, und sozialdemokratische Sachen sind halt teurer sozusagen und die erfordern viel, viel mehr Steps und sind komplexer zu herunterzubrechen, weil sie einfach gar nicht so geradlinig sind. Aber zu sagen, oh, ich bin gegen Latinos und ich bin gegen das, das kostet kein Geld. Also all das, was sie ja sagen, ist einfach nur ein Gefühl und Hass und es ist sehr simpel sozusagen. Ein anderer Aspekt ist, dass sie es einfach auch wirklich gut schaffen, emotional diese Angst leider aufzufangen, dass den Menschen das Gefühl zu geben, gehört zu werden. Und verstanden zu werden, einfach all diese Dinge auszusprechen, die viele Leute glauben, sozusagen, und die leider in eine falsche Richtung zu kanalisieren.
Sjane, du beschreibst in deinem Buch, dass es...
Warte, aber ich habe noch einen Gedanken dazu.
Sag ruhig.
Ich glaube, was auch reinspielt, ist auch so Männlichkeit und so. Also ich glaube, es geht nicht nur um Geld sozusagen. Ich glaube, es geht auch viel um Werte und Werteverlust. Und da kommen wir wieder zu unserer klassischen Mittelschicht und die neue Mittelschicht, die ja so ein Beef sind und sich so streiten sozusagen. Dass die beiden diese Probleme haben, dass sie denken, die neue Mittelschicht steht für all das, und macht das kaputt, was ich habe. Also auch diese mangelnde soziale Anerkennung für quasi systemrelevante oder klassische Berufe. Was ich verstehe, dass es da eine Wut gibt, weil soziale Anerkennung ist für uns als soziale Wesen wichtig, weil ich natürlich jemanden kennenlernen will, eine Familie aufbauen will, daten will und so, und wenn all das, was ich tue, einfach nicht so sexy ist so und nicht so viel Sichtbarkeit kriegt, dann macht es auch wütend, dann fühlt man sich halt unsichtbar. Und ich glaube, das spielt auch noch so diese soziale Anerkennung von so klassischen Berufen und systemrelevanten Berufen, dieses sehr progressive, dass quasi die neue Mittelschicht für Progressivität steht, obwohl paradoxerweise sie ja auch die Mittelschicht sind und gar nicht so sehr davon profitieren und so. Also all das spielt rein und auf jeden Fall Männlichkeit. Dass ich glaube, dass eines der größten Probleme bei dieser, auch in Bezug auf Klasse, oder deswegen rede ich sehr viel über diese Mehrschichtigkeit und diese heterogene Identität von Klassen ist, dass ich glaube, dass diese ganze Sprache, dieses so, dieses quasi diese Auswechseltheorie, oh, wir müssen quasi, das funktioniert ja in allen im globalen Norden, sozusagen in den USA, in Deutschland, in Holland, in Frankreich, dieses, wir müssen uns schützen, da kommen diese ganzen Menschen und die nehmen das ein. Das ist eine alte Sage, die haben die NationalsozialistInnen benutzt. Und auch diese ArbeiterInnen, auch dieses Bild des Arbeiters, des weißen starken Mannes, der irgendwie das Fundament der Gesellschaft ist, das wurde auch nie aufgebrochen und es war auch so ein sehr nationalistisches und rassistisches Bild, was auch noch meine NS-Zeit nochmal befeuert wurde und das wurde nie quasi aufgearbeitet. Und das kann man, und das ist halt einfach geschlummert und das kann man jetzt so perfekt wieder aufwecken, so. Und da fühlt sich diese klassische Working Class angesprochen, weil das Bild ist, ja, wenigstens wurden wir von denen respektiert und gesehen und so. Und leider haben auch viele Gewerkschaften es nicht geschafft, dieses Bild von des weißen Arbeiters, dieses Whitewashing und Vermännlichen des Arbeiters, das nie aufzubrechen, weil sie auch oft dachten, der Arbeiter, der ist irgendwie so gender neutral. Ich muss so an Leonardo da Vincis Bild denken von diesen neutralen Menschen in diesen, Und also es sind so viele Dynamiken, die parallel stattfinden, obwohl wir es auch als Gesellschaft nicht geschafft haben, diese jeweiligen Diskussionen gut aufzufangen. Und es gibt einfach auch diese große Enttäuschung in Richtung der Politik. So. Und dass gerade die Parteien, die eigentlich so für ArbeiterInnen Interessen verantwortlich sind, die haben mehrere Dinge gemacht, die einfach sehr enttäuscht haben. Und dann kommt jemand um die Ecke, der hat for free quasi Lösungen, der spricht alles an, der ist plakativ, der hat einfach auch diese Sprache und dann ist es klar. Und es geht gar nicht, ich glaube, es geht um Disruption. Es geht darum, irgendwie das System zu zerstören. Ja.
Sjane, würdest du sagen, dass das Thema Klassenungleichheit, Systemklasse, die Frage, wer ist arm und wer bleibt arm, wo du sagst, in deinem Buch eine Studie zitierst und sagst, dass es im Durchschnitt 6 Generationen dauert, bis man auf dem durchschnittlichen Nettoeinkommen also Deutschlands ist, wenn man eben prekär aufwächst, aber das 6 Generationen, bis man dahin kommt und dieses durchschnittliche Einkommen erreicht, was eben in Deutschland das durchschnittliche Einkommen ist, würdest du sagen, dass diese Themen, werden sie auch ethnifiziert, dass man irgendwie sagt, das ist ein Problem einer bestimmten Gruppe.
Ja.
So. Welche Rolle spielt das noch? Weil du hast einmal gesagt, das fand ich total interessant, dass es für dich, dass du ein bisschen gebraucht hast, um zu verstehen, wie Sexismus, Rassismus und auch Klassismus zusammenhängen. Ich glaube, du hast mal gesagt, dass du das immer so ein bisschen Klassismus ja. getrennt davon gedacht hast, von Sexismus und Rassismus, dass man eigentlich alle drei Dinge auch zusammendenken muss.
Ja.
Wie wenig passiert das und wie viel, also genau, wie sehr hängt das auch zusammen?
Ja, ich meine, das ist in der Quintessenz mein Hauptgedanke in diesem Buch oder warum ich dieses Buch schreiben wollte. Weil quasi Klasse oder von Klassismus, also aufgrund der Klassenzugehörigkeit diskriminiert zu werden, das schon immer mehrschichtig war. Also wenn wir uns statistisch angucken, wer ist arm in Deutschland, dann sind es Frauen, vor allem Mütter, vor allem alleinerziehende Mütter, vor allem Menschen mit Migrationserfahrung, Menschen, die über mehrere Generationen in prekären Verhältnissen aufgewachsen sind und Menschen mit Behinderung. Das heißt, Armut ist gar nicht so was Individuelles, sondern es ist ein strukturelles Problem, was dazu führt, dass oder die Struktur, die wir haben, führt dazu, dass gewisse Gruppen ökonomisch schlechter dastehen. Das heißt, Klasse oder wenn ich von Rassismus betroffen bin und gewisse Jobs nicht kriege oder Zugang zu gewissen Ressourcen, wirkt es sich auf meine ökonomische Realität aus. Das heißt, Klasse war eigentlich schon immer intersektional, aber gerade in Deutschland gab es immer diesen weißen Arbeiter, dieses starken Manns, der im Bergwerk arbeitet und der mit einem rußversetzten Gesicht rauskommt, so. Und es ist nicht ein deutsches Bild, es gibt es in ganz vielen europäischen Ländern. Das ist dieses Bild, das konzipiert wurde, um zu sagen, guck mal, ihr seid besonders. Es ist ein sehr nationalistisches Bild und es ist auch ein sehr rassistisches und sexistisches Bild. Weil Frauen haben auch schon immer gearbeitet, zumindest Frauen aus einer bestimmten Klasse. Hm. Und für mich war es, glaube ich, immer sehr schwierig, über Klasse zu denken, weil ich glaube, das ist diese Hierarchisierungsprozesse von jeweiligen Bewegungen, die entstehen, dass wenn Menschen, die sich als Frauen identifizieren, sagen, oh, wir machen Feminismus, dass die Person am meisten Gehör findet, die quasi alle anderen Diskriminierungsformen nicht hat. Das wird dann die bestausgebildete, vermutlich eine weiße Frau sein, normschön sein, die dann Sichtbarkeit kriegt. Und so ist es auch mit Klasse. Meistens sind es weiße Männer, die sehr viel Sichtbarkeit kriegen, wenn sie über Klassismus reden, über Klassenungerechtigkeiten und so weiter. Und ich glaube, dass dieses, uns fällt es schwer, diese Mehrschichtigkeiten gleichzeitig zu sehen. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist diese Mehrschichtigkeit zu sehen, ist quasi die Lösung, um viele Probleme an der Wurzel anzupacken. Dafür ein kurzes Beispiel, neoliberaler Feminismus, da ist der Gedanke, Frauen sollen arbeiten wie Männer, aber wir haben nie über Care-Arbeit geredet. Das heißt, ein paar Frauen dürfen aufsteigen und verdienen so viel wie diese gewisse Klasse von Männern, aber dann gibt es eine Putzfrau, die quasi die Care-Arbeit übernimmt oder eine Nanny oder eine Kinderfrau oder einen Kindergarten. Aber Care-Arbeit an sich und Sexismus strukturell wurde nie geklärt. Und ich glaube, dass das genau die Lösung meiner Meinung nach ist. Das, was uns so schwer fällt, ist gleichzeitig die Lösung, um da rauszukommen. Wenn wir sagen, okay, wir reden über Klasse, aber nicht nur in Bezug auf Männlichkeit oder nur in Bezug auf Weißsein, dann wissen wir, okay, es geht gar nicht um die Struktur an sich. Weil wenn man die Struktur an sich anpackt, dann muss man viel, viel tiefer gehen.
Das heißt, wir müssen das individuelle Problem zu einem gemeinschaftlichen Problem machen.
Ja.
Das müssen wir anerkennen.
Ja.
Sani, wenn wir uns klar werden würden, haben wir jetzt ja gerade festgestellt, dass quasi überall Preisschilder hängen, die man nicht sieht, an allem im Leben. Und die irgendwie sagen, das kannst du dir leisten, das kannst du dir nicht leisten, weil du in die Klasse gehörst und nicht in die Klasse gehörst. Wenn diese Preisschilder sichtbar werden würden, wäre das quasi so dein Wunsch, den du hättest, dass das sichtbar wird und dass wir dadurch quasi... Ja, dass dieser Nebel sich lichtet, des Klassenunbewusstseins. Und was wäre dann so quasi das Ideal, das wir erreichen würden?
Ja, aber mit deinem Sternchen. Also ich würde das gut finden, weil es griffiger ist und weil wir dann konkreter wissen, worüber wir reden und was für Unterschiede. Weil diese Unwissenheit, also dass wir nicht über beispielsweise Gehaltsunterschiede Bescheid wissen, selbst in demselben Betrieb, sorgt im Prinzip immer nur für Missstände. Also es tut nicht gut, so. Aber ich glaube, es braucht nicht nur die Preisschilder. Ich glaube auch, dass wir wirklich an Vermögen ran müssen. Und an diese mächtigen Vermögens, also Ungerechtigkeiten, diese Riesenkrater. Aber ich glaube, wir müssen auch dahin, dass wir uns fragen, was für Werte haben wir in unserer Gesellschaft? Sind wir eine Gesellschaft, die für Fürsorglichkeit steht, statt für Ökonomie und Preissteigerung? Und ich glaube, dass all diese Probleme klingen so viel und so wie so ein Riesenberg, den man da klimmen muss. Aber ich glaube, dass sie alle miteinander verknüpft sind, weil wir müssen eigentlich Lösungen finden. Wir müssen Lösungen finden für den Klimawandel. Wir müssen eigentlich weniger arbeiten, weniger machen. Und viele Leute sind müde. Ich glaube, viele Leute würden sich freuen, wenn wir weniger machen. Aber wir müssen es so machen, dass wir auch ein selbstwirksames und schönes Leben führen können. Und das Geld ist da, wir müssen es nur umverteilen.
Die Autorin und Journalistin Sjani Sophia Höder, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Danke dir.
Am Mikrofon verabschiedet sich Christine Hartauer.